Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Seit dem 13. Dezember gibt es im Thüringer Museum für Volkskunde in Erfurt die Ausstellung »Sieben Geschichten vom Glauben« zu sehen, Fotografien von Sebastian Hesse. Die sieben Geschichten beschreiben Menschen, die sich nicht damit zufrieden geben, auf der gut asphaltierten Autobahn konfessioneller Religiosität und geübter Vermittlung durch Priester, Pfarrer, Mullahs und Vorbeter einen Hauch von Heiligkeit zu erhaschen. Geschichten von modernen Menschen wie du und ich, die sich nicht mehr zufrieden geben mit dem Dosenfutter der religiösen Institutionen, sondern immer öfter das Risiko der eigenen Erfahrung erlebter Mystik eingehen wollen. Geschichten des Wandels von einer Suche nach etwas Größerem in einer Zeit, in der die Wissenschaft vom Anthropozän spricht, weil es vordergründig scheint, als hätten wir materiell schon alles unter Kontrolle. Und die eine globale Suchbewegung dokumentieren, die den Kontakt mit dem Unkontrollierbaren, dem Unerwarteten, dem Unaussprechlichen, dem Fundament des Wunderslebens nicht aus den Augen lassen. So beschreibt Geseko von Lübcke die Ausstellung bzw. das Buch »Sieben Geschichten vom Glauben« von Dr. Sebastian Hesse. Und ich hatte Gelegenheit, mit Dr. Hesse das folgende Telefongespräch zu führen. Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Sebastian Hesse. Er ist Fotograf und wird eine Ausstellung hier im Volkskundemuseum präsentieren. »Sieben Geschichten vom Glauben«. Guten Tag, Herr Hesse.
Guten Tag.
Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Hesse, Sie sind Fotograf. Wann haben Sie sich entschieden, diesen Beruf zu ergreifen? Oder ist das so ein Seiteneinsteiger oder Nebeneinsteiger bei Ihnen geworden?
Ach, eigentlich war das ein Kinderhobby. Es gab früh mal so eine Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera von meinen Eltern und irgendwie hat mich das doch sehr stark fasziniert. Und dann gab es so ein Schlüsselerlebnis als Kind über die Magie der Fotografie. Da wurden nämlich bei uns neue Strommasten gebaut auf dem Dorf. Und meine Freundin und ich sind auf diesen Strommast hinaufgeklettert, als natürlich noch keine Leitungen dort hingen, und haben von oben mit dieser Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera Fotos gemacht. Meine Mutter hat die dann entwickeln lassen und war entsetzt, diese Luftbilder zu sehen, weil sie natürlich keine Erklärung dafür hatte, wie wir in eine Position kommen konnten, solche Aufnahmen zu machen. Und mir wurde auf einmal klar, ja, wie viel Kraft und Magie in diesen fotografischen Bildern liegt.
Dann haben Sie diesen Weg auch richtig eingeschlagen und eine berufliche Ausbildung in dieser Richtung genommen.
Ja, ich bin ja eigentlich Fotograf, aber schon beim ich bin ja eigentlich Journalist von der Ausbildung her, aber bereits in der Schule gab es bei uns eine Fotografie-Arbeitsgruppe an der Schule. Man hatte ein Fotolabor und konnte also diese Bilder auch wieder selber entwickeln. So hat sich das wie so ein roter Faden durchgezogen und auch in meiner journalistischen Ausbildung hat das Machen von Bildern ja immer eine Rolle gespielt. Ich sehe mich ja selber auch nicht als künstlerischer Fotograf, sondern als journalistischer Fotograf. Das ist also eine Fortsetzung, wenn ich mit Bildsprache Geschichten erzähle, als wenn ich mit Sprechsprache oder geschriebener Sprache selbiges tue.
Nun habe ich den Eindruck, dass Sie ein bisschen so die Favorisierung auf Schwarz-Weiß-Fotografie legen. Ist der Eindruck richtig?
Ja, absolut, unbedingt richtig. Ich finde auch persönlich, und das ist natürlich oft eine Geschmacksfrage, persönlich finde ich, dass das Zeitlose an Fotografie, und das ist ja vielleicht auch ein Teil der Magie, im Schwarz-Weißen doch besser herauskommt. Man sieht mehr die Konturen, man konzentriert sich mehr auf Formen und wird nicht so abgelenkt von Farbenvielfalt. Ich weiß natürlich, dass viele das anders sehen oder auch empfinden, sich erfreuen an Farbe oder finden, dass man über Farbe auch mehr ausdrücken kann als über das Schwarz-Weiße. Mir geht es mehr um die abstrakte Form und um den zeitlosen Charakter, und das finde ich, ist in dieser etwas altmodisch wirkenden, traditionell und klassisch wirkenden Fotografie eher gegeben.
Aber gerade im journalistischen Bereich ist ja die Farbfotografie fast dominierend, ne?
Ja, das stimmt schon, aber Farbfotografie, denke ich auch immer, das können auch alle, Schwarz-Weiß-Fotografie, das ist eine aussterbende Kunst, das muss man auch, denke ich, von der Pike auf gelernt haben, auch die Bilder so herzustellen, dass sie entsprechend wirken, ist ja auch sehr viel anspruchsvoller als bei Farbe, weil sie mit Kontrast arbeiten müssen, weil sie da nachbessern müssen, heute digital, früher im Fotolabor. Ich finde so das handwerklich Herausfordernde am Schwarz-Weißen auch noch so eine zusätzlich reizvolle Ebene.
Irgendwann haben Sie sich dann entschlossen, Ihre Fotos nicht nur für sich zu behalten, sondern auch in Ausstellungen zu veröffentlichen. Was waren die Motive dafür?
Na, ich hatte ja vorher schon Bilder veröffentlicht im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit, aber das ist dann immer so ein Bild hier und ein Bild dort und alle irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich fand irgendwie die Idee, dass man mit Bildern Geschichten erzählt, wenn sie zusammengehörig sind, also wenn es Sequenzen aus Bildern sind, im Grunde wie ein Film, ja, dass nur, dass es halt mit eingefrorenen Bildern ist, dass das sehr viel ausdrucksstärker sein kann, also dass man eine wirkliche Bildsprache mit Fotografieren eigentlich nur entwickeln kann, wenn man viele Bilder zeigt und wenn man vor allen Dingen auch Einfluss darauf hat, in welcher Reihenfolge die Bilder erzählt werden. Das ist wie bei einer Geschichte, da brauchen Sie ja auch einen plausiblen Anfang und dann eben einen Erzählstrang, dass es nicht langweilig wird und dann ein Ende, um das Ganze abzurunden. Und das Geschichtenerzählen mit Bildern funktioniert ganz, ganz ähnlich und das funktioniert eben nur in Ausstellungen oder aber in Büchern und nicht, wenn man Bilder einzeln veröffentlicht.
Haben Sie Ihre Fotografien dann schon mit dieser Zielrichtung aufgenommen? Ich will da zu diesem und jenem Thema eine Ausstellung anfertigen?
Na, anfänglich nicht, aber dann war es ja so, dass ich mehr und mehr die Erfahrung gemacht habe, dass Bilder zu bestimmten Themen sich auch automatisch zueinander finden, also sich zusammenfügen zu einem Bilderzyklus oder einer Bildergeschichte. Aber ich habe dann ja auch zwischenzeitlich mal Fotografie studiert, also versucht, das ein bisschen systematischer zu erlernen. Und Teil solcher Ausbildung ist es dann eben auch zu lernen, wie konzipiere ich eine Ausstellung, dass die wirkt und dass die eindrucksvoll ist oder wie stelle ich eben auch Bilder für ein Buch zusammen, dass es Spaß macht, darin zu blättern.
Also das sind noch sehr vielfältige Tätigkeiten, die eigentlich wegführen vom Fotografieren, die aber dazugehören, um die Präsentation auch entsprechend vollständig und ansprechend vornehmen zu können.
Ja, das ist ja ein langer Weg. Sie müssen sich ja erst überlegen, was gefällt mir, was interessiert mich eigentlich. Dann ist das überhaupt mit Bildern darstellbar als Geschichte. Es gibt ja viele Geschichten, die man erzählen kann, die wirkungsvoll sind, die aber nicht über Bilder funktionieren, weil sie über Sprache besser vermittelbar sind. Dann kommt das Handwerkliche. Sie müssen die Kamera nehmen, das Objektiv aussuchen, die Bilder selber anfertigen. Dann noch mehr Handwerk, die Bilder abzuziehen und in eine Form zu bringen, dass man sie sich anguckt. Wieder der nächste Schritt, sich um Sequenzen Gedanken zu machen, welches Bild funktioniert neben welchem, dass es so eben einen Erzählfluss gibt, bis hin dann zur fertigen Ausstellung und bis zum fertigen Buch. Das ist in der Regel ein sehr weiter Weg.
Heißt das, dass Sie Ihre Ausstellungen von A bis Z durchkonzipieren und dann einem Kurator entsprechend anbieten? Oder hat der Kurator dann noch Einfluss zu sagen, das Bild nehmen wir und das nehmen wir nicht?
Also ich glaube, man ist gut beraten, wenn man auch auf andere hört. Man macht das ja auch nicht für sich selber, sondern man macht das für andere. Und wenn jemand, der es als erster sieht und vielleicht auch mit einem erfahrenen Blick sagt, hör mal, so funktioniert das aber nicht, wie du dir das ausgedacht hast, dann tut das erstmal ein kleines bisschen weh, weil man enttäuscht ist. Aber dann ist man, glaube ich, gut beraten, darauf zu hören und praktisch den ersten Kunden oder Rezipienten oder den ersten Zuhörer für die Geschichte, die man mit Bildern erzählt, eben auch ernst zu nehmen in dem, was er empfindet und sich Gedanken zu machen, wie kann ich dann nachbessern.
Wichtig sind ja wahrscheinlich auch die vorhandenen Räumlichkeiten, die für eine Ausstellung da sind, ne?
Ja, ja, ganz unbedingt. Also es ist erstaunlich, wie Bilder ganz unterschiedlich wirken, wenn sie in ganz unterschiedlichen Räumen hängen. Und jetzt die aktuelle Erfurter Ausstellung, das ist natürlich ein ganz besonders toller Raum in diesem alten mittelalterlichen Krankenhaus. Also da, finde ich, ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben und das korrespondiert dann ja auch mit nicht nur dem Thema, sondern auch diesem Medium der Schwarz-Weiß-Fotografie, dass auch da so eine zeitlose Dimension zu spüren ist.
Radio frei Stadtgespräch.
Das Museum für Thüringer Volkskunde hier in Erfurt zeigt seit dem 13. Dezember die Ausstellung Sieben Geschichten vom Glauben. Eine Ausstellung mit Fotografien von Dr. Sebastian Hesse, mit dem ich das folgende Telefoninterview geführt habe. Sieben Geschichten vom Glauben, so heißt diese Ausstellung. Wie viele Bilder haben Sie da ausgewählt?
Ja, also in der Ausstellung können wir natürlich nicht alle Bilder zeigen, die in dem Buch sind. Das, eigentlich ist es ja ein Buch, das jetzt quasi an die Wand gebracht wird. Wir haben uns für 21 Bilder in groß entschieden, die also wirklich groß sind und dadurch besonders wirkmächtig, und diese Bilder auch danach ausgesucht, was wirkt am besten, wenn es an der großen Wand ist. 21 natürlich kein Zufall, 3 mal 7, also aus jedem der Erzählzyklen 3 Bilder. Es gibt aber jede Menge mehr, auch in kleineren Formen, und noch ein Zusatzthema, sozusagen eine 8. Geschichte, die gar nicht in dem Buch vorgesehen ist oder dort nicht erschienen ist, nämlich Bilder aus Deutschland. Das war mal ein Projekt, das ich in den Nullerjahren, also zwischen 2000 und 2010 angefangen hatte, aber nie so wirklich zu Ende gebracht. Aber hier auf wundersame Weise fügte sich das ganz gut ins Gesamtkonzept, und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür, dass die Kuratorin gesagt hat, nimm das doch nochmal mit rein, das passt doch gut dahin, und das wäre eine Entscheidung, die ich vielleicht selber nicht getroffen hätte, die mich aber als Idee dann sofort überzeugt hat.
7 Geschichten vom Glauben, da hatte ich erst gedacht, Sie erzählen eine religiöse Geschichte, aber Sie haben Orte aufgesucht, von denen eine gewisse Spiritualität ausgeht, die eine große religiöse Bedeutung haben. Sind Sie da zielgerichtet tatsächlich auf diese Orte zugegangen?
Ich würde mal sagen, teils, teils. Also zuerst aufmerksam geworden auf das Thema bin ich, als ich in Amerika gelebt habe für einige Jahre. Ich habe dort als Journalist, als Korrespondent gearbeitet, und zu den überraschenden Dingen in diesem Land, von dem man ja glaubt, man wisse alles darüber, durch Fernsehserien, durch Hollywood-Filme, durch Popmusik. Das Überraschende war, welch große Rolle der Glauben, also Religiosität in Amerika nach wie vor spielt. Im Guten wie im Schlechten übrigens, also von der ganzen Bandbreite von vormodernen Fortschrittsverhinderern, die einem altertümlichen Glauben anhängen, der beispielsweise Evolution verneint und glaubt, die Erde sei erst 6000 Jahre alt und Dinosaurier habe es gar nicht gegeben und Ähnliches, kann man da ja alles finden, bis hin zu aber so einer rührenden Spiritualität, die auch mit Nachbarschaftshilfe und mit Solidarität zu tun hat, wo sie dann also den Universitätsprofessor neben dem kleinen Ladenbesitzer haben beim Suppe ausschenken für Obdachlose beispielsweise. Also das hat meinen Blick darauf geschärft und meine Neugierde auch darauf. Und seitdem war es eben so, dass auf allen Reisen, die ich beruflich machte als Journalist, mir immer auffiel, wie stark am Leben doch Spiritualität oder Glauben, das ist immer ein bisschen schwierig, welchen Begriff man da wählen möchte, in den unterschiedlichsten Kulturkreisen und in den unterschiedlichsten regionalen Zusammenhängen doch noch spielen. Auf einmal fiel mir das wie Schuppen von Augen und entlang meiner Wege immer wieder hier und dort. Und das Interessante war, dass im Kern ja sowas Verbindendes zwischen diesen Beobachtungen ist, aber in der kulturellen Ausprägung die starken Unterschiede. Und jetzt kommen wir dazu, dass sich eine Geschichte fotografisch gut erzählen lässt, weil diese kulturellen Unterschiede und Ausprägungen natürlich vor allen Dingen mit dem Auge zu erfassen sind. Und das war dann eben das Bemühen in diesen 7 fotografischen Geschichten, diese Unterschiede vor allen Dingen visuell deutlich zu machen.
Also mir hatte in dem Buch gefallen, dass Sie also vor allem auch Menschen dargestellt haben, die sich da auf den Weg machen, um diese Orte zu besuchen. Was man wahrscheinlich fotografisch nicht erfassen kann, ist, was dieser Besuch der Orte bei den Menschen dann bewirkt.
Das ist richtig, aber ich glaube, man sieht den Menschen oft an, was in ihnen vorgeht oder dass etwas in ihnen vorgeht. Ich habe am Anfang mal darüber nachgedacht, ob man diese 7 Geschichten von an den 7 verschiedenen Orten rund um die Welt nicht einfach mal anders sortiert, dass man sie auf den Tisch schmeißt und durcheinander wirbelt und dann mal guckt, ob man die Unterschiede überhaupt noch bemerkt. Das habe ich dann am Ende nicht gemacht, weil es ja interessanter ist, tatsächlich auch zu den Orten was zu sagen und das Zusammengehörige dort zu erwähnen. Aber als Experiment fand ich das ganz interessant, weil es ja tatsächlich so ist, dass so Grundelemente von Glauben, sich selber nicht so ernst zu nehmen, sich selber in Bezug zu etwas zu setzen, was größer ist als man selbst und vielleicht die eigenen Sorgen, die eigene Lebenswelt, dass sich das ja durch alle Formen von Spiritualität, ungeachtet ihrer kulturellen Zusammenhänge, immer wieder zeigt, und ich hoffe, dass meine Bilder das ein bisschen vermitteln.
Das würde jetzt bedeuten, Herr Hesse, dass Sie diese Geschichten, 7 Geschichten vom Glauben, auch in einer Variante anbieten könnten, irgendwann einmal von spirituellen Orten unterhalb des Äquators.
Das könnte man sozusagen sagen, ja. Aber die Orte sind ja auch Orte, die man erfühlen muss, und das ist dann so eine Reduktion in der Fotografie, nicht? Mal, wenn ich da vor Ort bin, dann kann man auch riechen, wie es da riecht oder fühlen, wie es sich da anfühlt. Das sind ja ganz unterschiedliche Orte, vom kalten, nasskalten, feuchten Irland bis hin zum subtropischen Indien, wo diese Bilder entstanden sind. Ich selber sehe diese Bilder und habe dieses Gefühl natürlich sofort wieder da, aber die Menschen, die da nicht waren, haben es vielleicht dann nicht unbedingt so, weil sie die Orte nicht kennen. Ich hoffe aber trotzdem, dass meine Bilder dieses Gefühl ein bisschen vermitteln.
Gibt es bei Ihnen so eine Vorstellung mal, vielleicht unterhalb des Äquators solche Orte aufzusuchen? Also ich war in Australien, ich war in Neuseeland, ich habe solche Orte bei den Maoris gesehen oder auch bei den Aborigines, wo also wirklich, also wo ich so eine Ausstrahlung gespürt habe. Wäre das so ein Ziel für Sie, solche Orte da noch zu erfassen?
Also das Schöne an diesem Projekt ist, das kann man im Prinzip sein ganzes Leben machen, weil man natürlich das gleiche Phänomen überall trifft, ob oberhalb des Äquators oder unterhalb des Äquators, ob in Eurasien, ob in Australien oder sonst wo. Es wäre natürlich ein wahnsinnig spannendes Projekt, wenn man die ganze Welt von oben nach unten und kreuz und quer entlang aller Breiten und Längen gerade bereisen könnte und gucken, wo man das Ganze findet. Ich musste das natürlich irgendwann mal zu Ende bringen und irgendwann mal auch irgendwie zwischen zwei Buchdeckel bringen, dass man mal ja so eine Art Zwischenbilanz zieht. Aber vielleicht ist das gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Es ist eine Zwischenbilanz. Es sind 7 Geschichten vom Glauben. 7 natürlich nicht zufällig, weil es diese magische Zahl 7 ist. Da fand ich, funktionierte das so als Grundprinzipien mal sehr schön, aber man könnte daraus eine Wunder, aber auch 77 Geschichten machen. Und das beste Beispiel dafür ist ja, dass die Kuratoren in Erfurt einfach eine 8. Geschichte hinzugefügt haben und damit im Grunde den Weg gewiesen, der dann vielleicht ja unterhalb des Äquators führen könnte.
Herr Hesse, ich habe jetzt noch eine Fachfrage, die mich also beim Lesen des Buches bewegt hat und die mich also auch schon an anderen Stellen mal bewegt hat. Können die Besucher dieser Orte die Spiritualität dieser Orte erfassen, ohne dass da eine vermittelnde Instanz durch eine Institution oder eines Helfers, eines Druiden oder eines Mönches erschließen? Kann man das selbst erschließen?
Also ich hoffe sehr stark, dass man das kann, weil das Wichtige daran ist ja nicht unbedingt, dass man die kulturhistorischen Zusammenhänge kennt, auch wenn das ungeheuer spannend ist und natürlich intellektuell reizvoll zu lernen, also was beispielsweise an einem indischen Sufi-Schrein die Historie eigentlich ist, um wen es sich da handelt und warum die Inder mit ihren Heiligen so umgehen. Aber andererseits ist es natürlich so, dass ich fest überzeugt bin davon, dass Glauben auch etwas mit Instinkt, mit Gespür, mit Gefühl zu tun hat und sehr viel stärker als mit Verstand oder mit Ratio. Dadurch hebt es sich auch ab. Glauben ist nicht Wissen, Glauben ist immer Ahnung und ist immer ja Gefühl. Und da denke ich, können Formen, Abbildungen und Darstellungen schon etwas vermitteln, eine Ahnung davon. Und das ist dann vielleicht so ein erster Schritt, der dann Neugierde nach sich zieht und dass man dann auf die Ebene der Ratio wechselt, auf die Verstandesebene und eben eine Neugierde entwickelt, auch zu lernen auf der gedanklichen Ebene, auf der Bildungsebene, um was handelt es sich hier kulturell oder historisch oder gesellschaftlich. Das kann man ja alles nachlesen, nicht zuletzt vielleicht auch in den kleinen Reiseerzählungen, die bei mir ja die Bilder flankieren in dem Buch.
Nun ist also bei diesen Orten oder bei den Orten, die Sie aufgesucht haben, spielt auch viel immer die Naturgeschichte eine Rolle, eine Verbindung religiöser Gedanken mit Natur, mit natürlichen Wesen. Und dann bin ich da drauf gekommen. Kennen Sie Meister Eckhart?
Ja, aber natürlich.
Ja, okay. Also das schreit ja dann förmlich danach.
Der große Mystiker.
Ja, der große Mystiker, der hier in Erfurt gewohnt hat. Und der hat ja also ähnliche Gedanken also geäußert, wie man zu Gott findet und so weiter. Und da spielt die Natur ja auch eine Rolle. Vielleicht widmen Sie ihm mal eine Ausstellung oder suchen Orte auf, bei denen er gewirkt hat oder gewirkt haben soll. Herr Hesse, Sie sind bei der Ausstellung Eröffnung mit dabei.
Ja, natürlich.
Und gibt es auch eine Finissage am Ende?
Ja, das ist in grober Planung und es gibt auch noch mehrere begleitende Ereignisse. Also es wird 2 Lesungen geben in Erfurt, wo ich eben die Geschichten vortrage als Ergänzung zu den Bildern. Es wird auch einen Film geben im kommunalen Kino, der sich mit ähnlicher Thematik beschäftigt, wo ich vorher ein bisschen was dazu sagen werde und wir vielleicht versuchen wollen, aus dem Film, den natürlich jemand anders gemacht hat, zu meinen Bildern auf eine Brücke zu schlagen. Ich bin ja nun, weiß Gott, nicht der Einzige, der sich mit diesem Themenzyklus beschäftigt hat und verschiedene andere Veranstaltungen sind auch noch angedacht. Die Ausstellung wird ja länger zu sehen sein und im Grunde genommen dauerhaft begleitet durch kleinere Parallelveranstaltungen.
Herr Hesse, vielen Dank für diese Informationen. Wir werden uns bestimmt an irgendeiner Stelle mal über den Weg laufen, wenn es auch nicht zur Eröffnung ist. Aber ich freue mich schon auf die Ausstellung. Ich habe auch das Buch mit großem Interesse gelesen. Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Erfolg, eine schöne Adventszeit und bis wir uns vielleicht demnächst wiedersehen.
Und ich bedanke mich fürs Interesse und freue mich auf jeden, der vorbeikommt bei der Ausstellung.
Ja, vielen Dank. Alles Gute für Sie. Ne?
Danke. Tschüss.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Zu der Ausstellung Sieben Geschichten vom Glauben, die vom 13. Dezember 2018 bis zum 28. April 2019 im Museum für Thüringer Volkskunde gezeigt wird, gibt es natürlich ein umfangreiches Begleitprogramm. Das beginnt mit öffentlichen Führungen am 19. Dezember, am 16. Januar, am 20. Februar, am 20. März, am 17. April, jeweils um 14 Uhr. Dazu gibt es eine Hörfunkreportage von Sebastian Hesse, die am 23.12.2018 bei MDR aktuell ausgestrahlt wird, die armenische Gemeinde in Halle-Saale. Ein Beitrag aus der Sendereihe Akzente. Danach gibt es am 24. Januar einen Ausstellungsrundgang und ein Gespräch mit Sebastian Hesse am 24. Januar 14.30 Uhr. Eine Buchpräsentation und Autorenlesung gibt es ebenfalls am 24. Januar um 19.30 Uhr in der Stadt- und Regionalbibliothek. Und die Finissage findet am 25. April 2019 um 19.30 Uhr statt. Dazu gibt es noch einmal eine Lesung und Gespräche mit Sebastian Hesse. Eine Dokumentarfilm über fünf junge Frauen, die jeweils einer der fünf Weltreligionen angehören und sich für Aufklärung und sexuelle Selbstbestimmung einsetzen, trotz Diffamierung, Verfolgung und Todesdrohungen, ist im Februar 2019 im Kinoclub am Hirschlachufer zu sehen. Den genauen Termin teilen wir noch mit.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Baum des Jahres 2019 ist die Flatterulme. Wer die buschigen Blüten der Flatterulme einmal im Wind hat tanzen sehen, weiß, woher die Art ihren Namen hat. 2019 rückt die Baum des Jahres Stiftung damit eine Ulmenart ins Licht der Öffentlichkeit, die bisher wenig bekannt ist. Umso spannender ist ihr vielseitiges Potenzial, insbesondere im urbanen Bereich. So beginnt das Intro auf der Internetseite der Stiftung Baum des Jahres. Baumkönigin des Jahres 2019 ist Caroline Hensel aus Dresden. Mit ihr habe ich das folgende Gespräch geführt, das ich für die Sendung aufgezeichnet habe. Ich begrüße jetzt am Telefon die Baumkönigin von Deutschland 2019, Caroline Hensel aus Dresden. Hallo.
Guten Tag, Herr Schäfer.
Frau Hensel, wie wird man denn Baumkönigin? Was muss man an Voraussetzungen mitbringen, um eine Baumkönigin zu werden?
Ich habe mich ganz einfach auf die Ausschreibung beworben. Man sollte für das Amt der Baumkönigin sehr kreativ und redegewandt sein, ein freundliches Auftreten mitbringen und Eigeninitiative zeigen, natürlich auch gern mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten und organisieren. Im Allgemeinen sollte man besonders an Umwelt und Natur interessiert sein und bereit dafür, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja, eine Ausbildung im forstlichen oder in einem anderen umweltthematischen Bereich, keine Pflicht, aber wünschenswert.
Mussten Sie dann nach der Bewerbung irgendwie noch eine Prüfung ablegen?
Eine Prüfung gab es nicht. Man bewirbt sich zuerst schriftlich mit einer Kurzbiografie und einem Foto. Also mit einem Foto. Anschließend wird man eingeladen zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch, in welchem dann nochmal auf die jeweiligen Punkte aus der schriftlichen Bewerbung genauer eingegangen wird. Anschließend erfolgt dann die Wahl durch die Baum des Jahres Stiftung.
Und da haben Sie in diesem Jahr gewonnen. Nochmal Glückwunsch dazu. Sie haben jetzt als Baumkönigin natürlich nicht nur eine Krone bekommen, sondern jede Menge Aufgaben. Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Ja, zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich keine Krone bekommen habe, sondern einen schönen Holzhut. Das Amt der Deutschen Baumkönigin ist ein Ehrenamt für die Amtszeit von einem Jahr und während dieses Jahres übernimmt die Baumkönigin repräsentative Aufgaben für die Baum des Jahres Stiftung, in dessen Mittelpunkt dann natürlich die Bewerbung des Baum des Jahres 2019 ist dies die Platterulme steht, sowie der Repräsentation der Baum des Jahres Stiftung. Es gibt einige wenige Pflichttermine. Mhm. So zum Beispiel natürlich die Ausrufung des Baum des Jahres im Oktober in Berlin. Dann die Teilnahme am Waldbesitzerabend anlässlich der Eröffnung der Grünen Woche in Berlin im Januar 2019. Und der Besuch beim Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag am Tag des Baumes am 25. April. Sowie dann die Teilnahme an der 69. Forstvereinstagung hier in Dresden im Mai 2019 und wahrscheinlich an den Osnabrücker Baumpflegetagen im September. Und die weiteren Veranstaltungen und Termine sind dann frei nach Anfrage und natürlich nach zeitlicher und örtlicher Umsetzbarkeit.
Also auf jeden Fall sind Sie da mit öffentlichen Auftritten gut bestückt und werden dann den Baum vorstellen, den Baum des Jahres, aber auch an Pflanzaktionen teilnehmen.
Genau.
Hatten Sie bei der Auswahl des Baumes des Jahres eine Mitentscheidungsstimme?
Nein, die hatte ich nicht. Die Auswahl des Baumes des Jahres erfolgt intern durch die Baum des Jahres Stiftung.
Freuen Sie, dann sagen Sie uns doch einiges zur Flatterulme. Es ist ja ein relativ seltener Baum in Deutschland geworden, muss ich sagen. Seit wann gibt es den hier?
Die Flatterulme ist heimisch in Deutschland und in Mitteleuropa. Daher kann man sagen, sie gibt es hier eigentlich schon immer. Sie gab es schon vor der letzten Eiszeit in Mitteleuropa. Während der letzten Eiszeit wanderte sie zurück nach Südeuropa, wo sie dort überdauerte und anschließend kam sie zu uns wieder zurück, nachdem die Eiszeit beendet war. Und seitdem haben wir sie heute in Deutschland.
Die Flatterulme braucht immer feuchte Umgebung, ja?
Sie bevorzugt feuchte und nasse Standorte, kommt aber auch mit trockeneren Bedingungen zurecht.
Sie ist aber in Deutschland nicht so häufig. Also ich habe sie zum Beispiel in Thüringen bisher noch in keiner Dokumentation gefunden.
Das stimmt, sie ist forstlich gesehen kein allzu interessanter Baum. Sie ist außerdem so selten bei uns geworden, da ihre natürlichen Lebensräume stark zurückgegangen sind. Das sind vor allem die Au- und Bruchwälder sowie unbegradigte Fluss- und Bachläufe.
Die Ulme, die Flatterulme, wird auch Rüster genannt, ist das richtig?
Das ist richtig. So wie alle anderen Ulmenarten wird auch die Ulme oder das Holz der Ulme oft als Rüster bezeichnet.
Und das ist ein besonders hartes Holz, ne? Oder ein ziemlich hartes Holz. Wird oft mit Eiche verglichen.
Ja, Ulmenholz ist sehr hart und zäh und auch sehr schwer und schwierig zu bearbeiten.
Wozu wird es denn verwendet?
Aufgrund der bereits genannten Eigenschaften wird das Holz der Ulme sehr selten verwendet. Das Holz der Ulme ist sehr zäh, deshalb wird es besonders für den Bau von Gerätschaften mit einer hohen mechanischen Beanspruchung verwendet, so zum Beispiel für Mühlen, Räder, Karren oder Kutschen, dort ist es sehr gefragt. Aber auch in der Möbel- und Kunsttischlerei wird es geschätzt, wenn es dekorative Maserungen herausbildet. Dann ist es besonders teuer und begehrt für Täfelungen, Möbel oder teures Schreibwerkzeug.
Gut, das ist ja schon mal ein Alleinstellungsmerkmal, das die Ulme da hat. Die Idee, die Flatterulme als Baum des Jahres zu deklarieren, da steckt doch auch dahinter, diese Baumart wieder mehr in das Bewusstsein der Leute hereinzurufen und sie häufiger in Städten, in Parks, in Flussauen anzusiedeln.
Das stimmt. Also grundsätzlich kann jede Baumart zum Baum des Jahres gewählt werden. Allerdings orientieren sich die Auswahlkriterien schon verstärkt an der ökologischen Bedeutung und der Seltenheit oder der Bedrohtheit einer Baumart. Deshalb werden bevorzugt seltenere Bäume gewählt, die dann wieder verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt werden sollen. Und vor allem hier bietet sich die Ulme auch im Städtebau sehr an.
Frau Hensel, vielen Dank.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.